Hören wir also jetzt auf Gottes Wort und erhoffen dieses Wunder, dass wir spüren, dass der lebendige Gott direkt zu unserem Herzen spricht. Seit einigen Wochen begleiten wir, also wir, das ist die Gemeinde, die hier sind, in Gottesdiensten und in Faszination Bibel, den Propheten Jeremia. Der Prophet Jeremia seinerseits begleitet, es halt hier ein bisschen, können wir ein bisschen zurück? Ja, danke. Der Prophet Jeremia seinerseits begleitet das Volk Israel durch eine schwere Zeit. Er erlebte mit, wie das Volk sich von dem lebendigen Gott abkehrte. Immer weiter weg. Und trotz all seiner Mahnungen kehrten sie nicht um. Da war keine Umkehr. Und dann eines Tages war es soweit, das Gericht Gottes kam über das Volk. Es gab ein zu spät. Nebukadnezar, der König von Babel, kam und zerstörte die Stadt, führte die Einwohner weg in die Verbannung. Und Jeremia, der Prophet, erlebt dies alles mit. Und was er dort erlebt hat, das spiegelt sich wieder in seinen Klageliedern. In den Klageliedern gibt er seinem Schmerz eine Stimme. In unserer Kultur ist es nicht selbstverständlich, klagen zu dürfen. Wir können ja den Satz, wenn jemand was sagt, bei uns würde auf hohem Niveau geklagt. Und fragt man jemanden, wie geht es dir? Dann bekommt man oft die Antwort zu hören, ich kann nicht klagen. In Todesanzeigen liest man manchmal von stiller Trauer und nimmt anerkennend zur Kenntnis, dass die Trauernden gefasst seien. Mit anderen Worten, dass sie ihrer Trauer keine Stimme geben. Früher hat man versucht, seinen Schmerz auszudrücken, und ein anderem auch dadurch, dass man eine Zeit lang schwarze Kleidung trug. Ich sehe das immer weniger. In anderen Kulturen geht man mit der Klage ganz anders um. Da hat sie ihre Berechtigung. Man gibt dem Schmerz ungehemmter Ausdruck. Und das Leben ist ja mitunter sehr schmerzvoll. Ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade gläubige Menschen sich besonders schwer tun, der Klage Raum zu lassen. Sie scheint irgendwie nicht hineinzupassen, keinen Raum zu haben im Leben eines Menschen, der doch Gott kennt und das Evangelium, der doch immer fröhlich ist. Und dennoch ist doch der Schmerz, der schwere Verlust, die Not und die Trauer etwas, das du sehr wahrscheinlich aus deinem Leben kennst. Fast alle Menschen kennen das. Was bleibt, ist die Frage, wie wir damit umgehen. Ob wir der Klage Raum geben, und vielleicht können uns die Klagelieder dabei helfen, dem Schmerz in unserem Leben eine Stimme zu geben. Nach dem Untergang Jerusalems und der Zerstörung des Tempels im Jahre 586 vor Christus verfasste Jeremia die Klagelieder. Er muss irgendwie verarbeiten, was er gesehen und was er erlebt hat, und er tut dies in 5 Gedichten. Es sind eigentlich 5 Gedichte oder 5 Lieder, die sehr kunstvoll aufgebaut sind, die wir hier vor uns haben. Die ganzen Klagelieder sind sehr kunstvoll aufgebaut. Die ersten beiden Kapitel, die ersten beiden Gedichte oder Lieder haben je 22 Verse. Das sind genauso viele, wie das hebräische Alphabet Buchstaben hat. Und dann in der Mitte steht das Kapitel 3 mit 66 Versen. Und jeder Vers beginnt, 3 Verse beginnen mit dem ersten Buchstaben mit Aleph, dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, die nächsten drei mit Bet und so weiter bis zum letzten Buchstaben. Das heißt, es ist sehr kunstvoll aufgebaut. Dann kommt das Kapitel 4 und 5 auch nochmal mit jeweils 22 Versen. Jeder Satz ist überlegt, voller Poesie, gedichtet, Lyrik. Eine Komposition, was einfach sagen soll, hier hat nicht jemand irgendwie mal so aufgeschrieben, was ihm quer durch die Seele kam. Er hat sich wirklich Gedanken gemacht. Im Hebräischen heißt das ganze Buch eigentlich nach dem ersten Wort. Das erste Wort heißt im Hebräisch Eka. Das heißt so viel wie ach, wehe, ein Schmerzruf, ein Ruf der Trauer. So heißt das ganze Buch auch. Es ist ein Aufschrei. Wehe, wie sitzt so einsam da die einst volkreiche Stadt? Sie ist einer Witwe gleich geworden. Hören wir doch einfach einmal herein, was Jeremia berichtet, was passiert ist, was er zunächst einmal fast wie ein Reporter neutral und sachlich zu beschreiben versucht. Okay, kann man eins weiter? Das geht hier irgendwie nicht. Ah, jetzt ist gleich drei. Jetzt, okay. Ach, wie einsam und verlassen liegt sie da, die Stadt Jerusalem, in der sich einst die Menschen drängten. Sie war berühmt bei allen Völkern. Jetzt gleicht sie einer Witwe ohne Schutz. Sie, die über andere Länder herrschte, wird zum Sklavendienst gezwungen. Sie weint und weint die ganze Nacht. Die Tränen laufen ihr übers Gesicht. Unter all ihren Liebhabern ist niemand, der sie tröstet. Alle Freunde haben sie verlassen und sind nun ihre Feinde. Schwer musste Juda arbeiten und viel Elend erdulden. Nun hat man sie gefangen, fortgeschleppt. Jetzt wohnt sie unter fremden Völkern und findet keine Ruhe. Ihre Verfolger haben sie überfallen, als sie sich nicht wehren konnte. Die Wege, die nach Zion führen, sind verödet, weil niemand mehr zu den Festen kommt. Alle Tore Jerusalems sind zerstört. Die Priester seufzen und die jungen Mädchen trauern. Die Stadt leidet bitteren Schmerz. Die sie hassen, haben die Macht über sie. Ihre Feinde fühlen sich sicher. Der Herr hat Leid über Jerusalem gebracht, weil er ihre vielen Sünden strafen will. Die Feinde nahmen ihre Kinder gefangen und trieben sie vor sich her aus dem Land. So geht es noch viele Verse weiter. Es ist manchmal gar nicht so leicht, der Klage eines anderen zuzuhören, sie stehen zu lassen, nicht gleich beschwichtigen zu wollen. Es wird schon wieder gut. Gott meint es gut, Gott ist gut, wie wir sagen, ja. Aber auch nicht gleich das Schlimme, das Geschehen ist, zu verneinen. Wer zu schnell trösten will, der beschwichtigt oft nur. Wir wissen oft gar nicht so recht, wie kann man mit der Klage gut umgehen. Und vielleicht wird es deshalb so leicht abgelehnt. Mancher sagt, meine Mutter hat nie geklagt. Was doch nichts anderes heißt, sie hat nie offen über ihre Gefühle gesprochen. Sie hat alles in sich hineingefressen. Mancher wurde so erzogen. Die Klage, der Schmerz, das ist deine Privatsache. Bitte belästige keinen anderen damit. Vor Gott aber können wir unser Herz ausschütten. Nicht nur in den Klageliedern. Es gibt noch zahlreiche weitere Klagepsalmen, die uns einladen, vor Gott zu weinen und ehrlich zu werden. Vor Gott müssen wir nicht den Starken markieren. Auch Jesus klagt, als er am Kreuz ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn wir uns nicht erlauben, über einen herben Verlust im Leben traurig zu sein, werden wir auf Dauer krank. Vielleicht sind auch deshalb viele in unserer Gesellschaft depressiv, weil wir zu wenig Zeit dafür haben, auch das zu verarbeiten. Der Verlust eines geliebten Menschen, wenn unser Lebenstraum zerplatzt, eine persönliche Niederlage, wenn es dann nur heißt, Kopf hoch, es muss weitergehen. Versuchen wir zunächst einmal, die Situation zu verstehen, das, was Jeremia vor sich sieht. Welche Bilder hat er von der Stadt Jerusalem im Kopf? Er sieht sie als eine Frau, die angegriffen wurde von den Babyloniern, bis auf die Grundmauern niedergebrannt, Zerstörung und Verbannung. Damals gab es ja keine Bilder, die ich davon zeigen könnte. Darum habe ich einige Bilder von Oranienburg dabei. Wir wissen ja, dass 20.000 Bomben während des Zweiten Weltkrieges auf unsere Stadt fielen. Aber allein am 15. März 1945 fehlen ab 14.45 Uhr 5.960 Bomben. Noch immer spüren wir ja die Nachwirkungen. Wir leben auf 300 Langzeitbomben. Diese Woche ist ja wieder eine Bombenentschärfung, gleich am Donnerstag zwei Stück. An diesem Tag wurde unsere Stadt hoffnungslos zerstört, abgefackelt, pulverisiert nach den Bombenangriffen. Und so ähnlich sah Jeremia Jerusalem vor sich liegen. Hier sind Bilder von diesem Tag. In der Berliner Straße, in der Sachsenhausener Straße. Immer wieder sehen wir doch Bilder von großem Not und Elend. Was macht das mit unserer Seele? Wer klagt darüber? Wer trauert? Jetzt konnten wir in den Nachrichten sehen Bilder von Haiti und dem Hurrikan. Auch das sind Bilder von großen Verlusten und Zerstörungen. Wie nah darf das unserem Herzen kommen? Und wer klagt es Gott, was in dieser Welt geschieht? Jeremia sieht die Situation der Stadt Jerusalem. Und er beschreibt weiter, wie es dazu kam, zu diesem Unglück. Jerusalem hat große Schuld auf sich geladen. Nun schüttelt man den Kopf über sie. Die sie früher verehrten, verachten sie jetzt, weil sie nackt und hilflos vor ihnen liegt. Sie aber seufzt und vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Dass ihre Untreue aufgedeckt wird, hat sie nicht bedacht. Nun ist sie tief gefallen und keiner ist da, der sie tröstet. Es war ihre Schuld, ihre Untreue. Jeremia gebraucht dieses Bild des Ehebruches. Das Volk hatte einen Bund mit Gott wie einen Ehebund, einen Liebesbund und hat ihn gebrochen. Und dieser Ehebruch, dieses Zusammenleben mit anderen Göttern, das hat politische Konsequenzen. Diese Untreue Gott gegenüber, überall war Ausschweifung, Betrug. Sie hat gehurt, betrogen und jetzt erlebt sie die Konsequenzen ihrer Sünde. Und das ist schwer. Und das ist hart. Wenn wir in unserem Leben mit den Konsequenzen unserer Schuld konfrontiert werden. Das war auch hart für uns. Auch die Bundesrepublik, nein, nicht die Bundesrepublik, die war es noch gar nicht, Deutschland damals und Oranienburg hat Schuld auf sich geladen. Ich habe nur ein Bild von dem Klinkerwerk vom KZ Sachsenhausen, nur ein Blitzlicht. Aber die Klagelieder sind eine bewegende Erinnerung daran, dass die Sünde trotz all ihrer Verlockung, ihrer Verzauberung und Faszination ein schweres Gericht von Leid, Trauer, Elend, Verlassenheit und Schmerzen mit sich bringt. Dass Sünde nicht harmlos ist, dass sie unsere Welt zerstört, dass es auf uns zurückfällt. Die Priester, die geistliche Leitung, die Könige und das Volk waren geistlich verirrt. Israel ist damals auch moralisch gescheitert. Sie, das erwählte Volk, sie waren nicht besser als die anderen. Auch die guten Gebote, die sie hatten, haben sie nicht gebessert. So sagt auch Paulus später, alle sind Sünder, Juden wie Heiden. Gott teilt diese Welt nicht auf in moralische Helden und unmoralische Schurken. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und dann kam die Stunde und es war zu spät. Dann ist es passiert. Obwohl Jeremia immer wieder eingeladen hat, umzukehren, haben sie ihre Herzen verstockt. Aber es gibt ein zu spät. Manchmal gehen wir unsere Sündenwege so lange, bis wir den Schmerz spüren. Und manchmal verlassen wir diese Welt und dann ist es zu spät. Darum mahnt der Hebräerbrief heute, wenn du seine Stimme hörst, verstockt eure Herzen nicht, wie es in der Geschichte des Volkes Israels immer wieder geschah. Heute ist so eine Situation wie damals. Die Leute dachten, so schlimm kann das doch gar nicht werden. Gott ist doch gut. Der wird das doch nicht zulassen. Von ihm beschirmt, wie wir gehört haben. Kann doch nichts passieren. Wie oft denken wir haben noch so viel Zeit. Und doch ist heute der Tag der Umkehr. Heute ist eine Möglichkeit. Was morgen ist, wissen wir nicht. Heute können wir Vergebung suchen. Heute können wir Versöhnung mit dem Nächsten suchen. Heute können wir die Versöhnung mit Gott suchen. Ob wir das morgen noch können, wissen wir nicht. Und dann beschreibt Jeremia die Stadt Jerusalem. In Vers 2 hieß es, Jerusalem weint und weint des Nachts und ihre Tränen laufen über ihre Wangen. Und dann aber gibt er Jerusalem selbst eine Stimme. Sie tritt auf wie eine Frau und sagt in Vers 16, sieh doch mein Elend an. Sieh doch mein Elend an, sieh doch, wie es mit mir ergangen ist. Gibt es ein Leiden so wie meins? Sieh her, mein Elend. Jerusalem sucht jemand, der sie sieht. der sieht, was sie durchmacht, was sie leidet. Dass jemand den eigenen Schmerz sieht, ist oft ein erster Schritt zur Heilung. Sieht mich jemand? Diese Frage umtreibt sie. Wer sieht mich in meinem Elend? Und dann heißt es in den Klageliedern: Tochter Jerusalem, du geliebte Stadt, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mit welchem Schicksal soll ich deins vergleichen? Um dich zu trösten, du Jungfrau Zion, dein Schaden ist unermesslich wie das Meer. Kann dich noch jemand heilen? Langsam wechselt die Stellung, die Jeremia zu dieser Stadt einnimmt. Sie ist nicht nur die Schuldige, er fängt auch an, sie in ihrem Leid zu sehen, mitzufühlen. Er hat Erbarmen, er kann seine neutrale, berichtende Position nicht aufrechterhalten, weil ihm die Not nahe geht. Ich habe einmal einen Film gesehen von einem Reporter, der von einer Not berichtete, ein großes Unglück mit vielen Toten und Verletzten. Und die Reporter standen davor und im Hintergrund sieht man, ja, was alles geschehen ist und es ist tragisch. Und dann kommt eine Liste, wird reingegeben, da stehen die Namen derer, die dort umgekommen sind. Und die Reporterin beginnt, diese zu lesen und auf einmal stockt sie und da findet sie einen Namen einer Frau, die sie selbst nahe kennt. Und was sie vorher so wie nur aus der Distanz berichtet, ja, es ist so schlimm, was hier geschieht, das rührt sie jetzt so an, dass sie darunter zusammenbricht. Sie leidet mit. Und dieser Wandel vollzieht sich auch in Jeremia. Von dem, der beobachtet, was ist so Schlimmes in der Welt und wie sich Jerusalem verhalten hat und dass es doch ihre Schuld ist und dass jetzt das Gericht über sie gekommen ist, geht jetzt zu einem, der sieht, was hier geschehen ist. Und der zu Jerusalem ein neues Wort sagt. Er nennt sie geliebte Tochter, Tochter Zion, Jungfrau Zion. Gibt es ein solches Wort von Gott her auch über unser Leben? Kann ein solches Wort auch für mich vielleicht gesagt werden? Wenn ich mein ganzes Leben daneben gesetzt habe oder einen Teil, und auf einmal merke, wie das alles über mich kommt, bleibe ich ewig gebunden an meine Mängel, an meine Fehler, ein Produkt meiner Sünden oder spricht jemand ein neues Wort über mich? Geliebtes Kind, du hast vieles falsch gemacht, aber du bist ein wunderbarer Mensch. Wie oft brauchen wir ein solches Wort in unserem Leben, ein unverbrauchtes, ein liebendes Wort, ein Wort, das uns wiederherstellt nach böser Erfahrung. Gott hat so ein Wort für uns. Jesus hatte dieses Wort immer wieder für die Menschen, denen er begegnete. Da war zum Beispiel diese Frau, die viele Jahre lang an Blutfluss litt, die dadurch ausgeschlossen war, von der Gesellschaft marginalisiert, an den Rand gedrängt, der ein Makel anhaftet und sie kommt zu Jesus mit der Sehnsucht, dass sie geheilt wird. Und Jesus heilt sie und er spricht sie an und sagt zu ihr: Tochter, Tochter, du gehörst dazu, zur Familie. Sie bekommt ein frisches, ein unverbrauchtes Wort über ihr Leben. Und das könnte ich jetzt nachvollziehen über fast alle Begegnungen, die Jesus hatte. Die er hatte mit Menschen, die gescheitert waren, die zusammenbrachen unter ihrer Schuld, unter ihrer Sünde und die einen neuen Zuspruch von Gott empfingen, von Jesus. Zachäus, komm herunter, lass uns in dein Haus gehen, miteinander Mahl halten. Oder die Frau, die ihm die Füße salbte, oder. Und hier ist Jeremia, der die Not der Stadt sieht, aber der zugleich, glaube ich, eine Stimme ist auch für Gott. Das sehen wir noch mehr in Kapitel 3. Denn in Kapitel 3 ist es dann Jeremia, der selber sagt, dass er mitleidet. Ich bin der Mensch, der Elend sah. Ich habe es gesehen. Hier gibt er ganz seine Neutralität auf und macht sich eins mit den Leidenden. Lesen wir. Ah ja, ein Wort der Heilung, das wir in unserem Leben brauchen. Ach, wie viel Elend muss ich ertragen? Ich bin der Mann, den Gott mit seiner Rute schlägt. Er hat mich immer tiefer in die Finsternis getrieben. Tag für Tag trifft mich seine strafende Hand. Davon bin ich abgemagert, alt geworden, meine Knochen hat er zerschlagen. Bitteres Leid und Erschöpfung haben mich überwältigt. Er hat es über mich gebracht. In Dunkelheit lässt er mich zurück, als wäre ich schon lange tot. Mit schweren Ketten hat er mich gefesselt, mit hohen Mauern umgeben, ich komme nicht mehr heraus. Wenn ich schreie und um Hilfe rufe, so verschließt er sich meinem Gebet. Wohin ich mich auch wende, er hat meine Wege mit großen Steinen versperrt. Ich komme nicht mehr weiter. Dann also sagt Jeremia, ich bin der Mensch, der das Elend selbst sah, der ich auch unter dem Elend leide. Ich habe es gesehen. Ich glaube, dass das hier auch einen Blick vorauswirft auf Christus, der in diese Welt kam und dieses Leid mittrug, mit auf sich nahm, Anteil nahm an unserem Elend, der mit uns sein wollte und sein will, der zu uns sagt, und ich sehe dich in deinem Elend und ich kenne diese Not und der keine Distanz hält, sondern Anteil nimmt. Da ist die Rede von einem Mann, der in demselben Elend ist, der selbst betroffen ist und der dann aufzählt, was Gott mit ihm angestellt hat. Du hast mich vom Heil verstoßen. Du ließest mich Kieselsteine beißen. Weiß nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat. Das tut nicht gut. Und Gott scheint nicht da zu sein. Lesen wir noch einmal weiter. Wo ist er? Er gibt mir Steine statt Brot, er tritt mich tief in den Staub. Was Frieden und Glück ist, weiß ich nicht mehr. Du, Herr, hast mir alles genommen. Darum sage ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf dem Herrn ist dahin. Meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich krank. Und dennoch denke ich ständig daran und liege am Boden. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Durch die Güte des Herrn sind wir noch nicht am Ende. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum sage ich, Herr, ich brauche nur dich. Auf dich will ich hoffen. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihm von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn warten. Das ist überraschend. Ab Vers 21 kommt eine ganz neue Stimme. Da kommt etwas Neues hinein. Er erzählt, was er alles Schlimmes erfahren hat, aber dennoch hat er noch Hoffnung und tat aus. Man könnte sich jetzt fragen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus in diesem Jeremia? Hat er nun Hoffnung oder hat er keine? Vertraut er auf Gott oder nicht? Ist er ein Zweifler oder wartet er noch? Ist er für Gott oder gegen Gott? Ist Gott gut oder böse oder beides? Wie können wir so klagen, dass wir Heilung erleben? Wir sehen hier in Jeremia einen Mann, der das irgendwie verbindet, was für uns oft unverbindbar ist. Was ein Widerspruch, wieder Seite an Seite steht. Du hast meine Zähne gebrochen, Gott ist gut. Du gabst mir bittere Kräuter, sein Erbarmen hört niemals auf. Wie kriegt man das zusammen? Haben wir gelernt, unsere Hoffnung so zu definieren, dass dann keine Zweifel und kein Grund zur Klage mehr ist? Ist dann, wenn man Hoffnung hat, alles nur noch rosarot? Ist alles hell? Sind all die anderen Dinge nicht mehr da? Und ist, wenn es dann ganz dick kommt in meinem Leben, auch immer die Hoffnung verschwunden? Oder ist das nicht immer so vermischt im Leben? Ich preise seine Güte, Gott ist gut. Aber dieser Glaube ist angefochten in all dem, was wir erleben, wenn es das Leben zertrümmert. Wie passt das zusammen? Wie können wir das vor Gott bringen? Wie können wir das zusammenhalten, dass es nicht auseinanderfällt? Der Glaubensweg ist ja nicht nur Triumph, ist nicht nur ein Höhenweg. Gott führt uns auch durch Täler. Und auch wenn wir wissen, dass Gott uns dadurch zu uns ziehen will, ist es doch schwer und muss es doch durchlitten werden. Und mittendrin ist natürlich die Frage, ist Gott in all dem? Und wo ist er und wie ist er? Und dann erinnert sich Jeremia, wie Gott ist, wie sein Wesen ist. Und das ist wichtiger wie all das, was ich aktuell erlebe, was ich von ihm weiß, wie er ist. Dass er voller Liebe ist und voller Barmherzigkeit. Dass seine Güte nie zu Ende ist. Gott möchte, dass dieser seine Persönlichkeit uns prägt mit unserem Verhalten, mit unserer Beziehung zu ihm. Darum sind die Klagelieder eine Einladung zur Umkehr. Eine Umkehr zu dem Gott, der sein Angesicht nur ein wenig im Augenblick des Zorns verborgen hat, der sich aber mit ewiger Gnade erbarmen will. Das Vorbild Israels kann uns nur eine Einladung zur Umkehr, eine Ermutigung sein. Ein Dank, dass es mit uns noch nicht gar aus ist. Das geht manchem schwer von den Lippen, aber es ist immer Gnade. Wie ist das bei dir, wenn du Schweres durchmachst? Durch schwere Zeiten gehst, hast du dann Hoffnung? Kannst du an Gott festhalten? Dafür wollen wir beten. Können wir um Hilfe schreien? Ist Gott uns nah, weil wir wissen, wie sein Herz tickt? Wer sieht mich in meiner Not? Jeden Einzelnen. Gott sieht dich. Jesus sieht dich. Du hast ein zerrissenes Herz, Gott will es heilen. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Ich möchte uns einladen, mit diesem Schmerz zu Gott zu kommen. Wenn wir da feststecken an einem Punkt, auch über uns beten zu lassen und segnen zu lassen, es nicht in dem Keller unserer Seele zu vergraben. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, die Geschichte, die du geschrieben hast mit deinem Volk, ist chaotisch und in sich manchmal widersprüchlich. Und so ist auch manchmal unser Leben. Wir bringen vor dich auch unseren Glauben, der angefochten ist, der so unfertig manchmal ist. Und bitten dich, dass du mit deiner Hoffnung in unsere Dunkelheit hineinsprichst. Dass auch wir sagen können, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen ist jeden Tag neu. Dass das Dunkel nicht das letzte Wort hat. Wir bringen vor dich unsere Sehnsucht nach einem neuen Wort. Einem Wort der Vergebung und Versöhnung von dir. Dass du uns ansprichst als geliebtes Kind, als Tochter, als Sohn. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dieses Wort gesprochen hast. Und dass es in dir möglich ist, zur Familie Gottes zu gehören. Du kannst uns anrühren und heilen. Und das bitte ich, dass du das bei all denen tust, die in ihrem Leben so gescheitert sind und sei es aus eigener Schuld. Lass ihnen doch einen Anfang gelingen, neu an deinem Herzen ganz neu starten, mit neuem Namen, mit deiner Befreiung. Amen.